Mein Thema heute ist Beten und Wundern. Letzte Woche in der Predigt ging es um den kleinen Glauben und den sehr großen Gott dahinter. Und bei Beten und Wundern hat es natürlich auch mit Glauben zu tun, was mit einem kleinen Glauben passieren kann, was Gott damit machen kann. Und ich möchte einfach ein paar praktische Ideen, praktische Hilfestellungen uns an den Weg mitgeben, wo wir uns die nächsten Tage und Wochen ja für einfach etwas neu überlegen können. Und ich starte mit der Frage, für welches Wunder, für welche Gebetserhöhung in deinem Leben betest du zurzeit? Hast du ein Thema, das du vielleicht gedanklich schon lange oder länger umkreist? Gibt es einen Bereich, wo du eine ganz konkrete Gebetserhöhung erwartest oder sogar ein Wunder brauchst, damit es irgendwie weitergeht? Die klassischen Themen ist natürlich unsere Gesundheit. Hier sind Leute im Raum, von denen weiß ich, dass die da wirklich auf eine Antwort warten. Es kann aber auch Freundschaft, Beziehung sein, es kann eine Frage sein in deinem Beruf, in einer Situation, wo du vielleicht nicht weiterkommst oder für jemanden, wo du schon lange für betest, dass er Christ werden soll, errettet werden soll. Vielleicht um ein finanzielles Thema, wo du festhängst. Es gibt ganz viele Bereiche. Und die Frage ist, in welchem Bereich in deinem Leben betest du schon lange, aber du hast noch keinen Durchbruch bekommen. Es hat sich noch nicht so weiterentwickelt, was du gerne mit einer ganz nötig brauchst. Und bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich gerne mit einer ganz nüchternen Statistik und mit einer Beobachtung beginnen, um euch so ein bisschen in das Thema mit hineinzunehmen. Und zwar vor mehreren Jahren hat in der Musikhochschule Berlin die Professoren mit einem Wissenschaftler wollten die rausfinden, was unterscheidet eigentlich Solisten, also jemand zum Beispiel eine Geige spielt, zwischen den richtig Weltklasse-Solisten, denen die sehr gut sind und denen die es, ich meine, nicht erreichen können. Und die Frage war also dort, wie man das angeht. Und dann haben sie sich 8-, 9-jährige Kinder für diese Studie hinzugenommen, die alle relativ gleich musikalisch begabt waren. Sonst macht das ja keinen Sinn. Also die konnten schon alle ganz gute Instrumente spielen und hatten auch eine musikalische Befähigung mitbekommen. Und die wollten halt wissen, wo ist der Unterschied zwischen diesen drei Bereichen. Da kamen natürlich mehrere Ergebnisse raus, aber eins war sehr markant. Und zwar haben die herausgefunden, dass die, die keine Profis werden würden, weil das nicht wollten oder nicht konnten, in diesem Zeitraum nur 4 Stunden ihr Instrument gespielt haben. Ich weiß nicht genau, wie lange der Zeitraum war. Ich meine 10 Jahre, das kann man jetzt umrechnen. Das ist dann vielleicht 1 Stunde am Tag durchgehend, auch wenn man krank ist, wenn man nicht kann und so weiter. Ist trotzdem, finde ich, dauerhaft schon nicht schlecht. Die, die richtig gut wurden, die haben in dem gleichen Beobachtungszeitraum, also die Kinder wurden ja älter, rund 8000 Stunden ihr Instrument geübt. Und diejenigen, die Weltklasse Profimusiker wurden, die haben mehr als 10.000 Stunden sich mit ihrem Instrument beschäftigt. Man kann also sagen, sie sind dran geblieben, sie waren sehr beharrlich in ihrem Thema. Es gab natürlich auch ein paar andere Faktoren, aber das war eines der bedeutenderen von dieser Studie. Und eine eigene Erfahrung, die möchte ich noch kurz dazu erzählen, warum ich auch an diese Statistik ein wenig glaube, und dann gucken wir mal, warum ich euch das erzähle. In meinem vorherigen Beruf, wo ich unterwegs war, bevor ich hier für diese Gemeinde gearbeitet habe, hatte ich ein Vertriebsbüro mit mehreren Mitarbeitern und war für Ausbildung und Schulung von Leuten zuständig. Und es ging um den Verkauf und den Vertrieb von Baufinanzierung. Und da war das also so, es war ein sehr lukrativer Beruf, aber es hatte 2 Besonderheiten. Nämlich, das Geld war erst zu verdienen, das Honorar, die Provision, wenn das Geschäft abgeschlossen war. Das heißt, wir sagten immer, habe ich von Michael gelernt, wenn die Tinte trocken ist. So, jetzt kann allerdings auf diesem Weg, bis eine Tinte trocken ist, sehr viel passieren. Das heißt, selbst wenn Leute da waren, die eine Ausbildung schon vorher hatten, die eine Grundbegabung für diesen Beruf mitbrachten, kann auf diesem Weg passieren, der Kunde springt ab nach vielen Beratungen. Derjenige, der das Haus verkaufen will, der hat sich's anders überlegt. Die Bank gibt den Kredit nicht frei, es kommt eine Überraschung in der Schufa. Es kann also immer was passieren, dass derjenige Mitarbeiter viel Arbeit investiert hat, aber im Endeffekt kein Geld verdient hat. Und die Beobachtung über 13 Jahre war, dass auch die Leute, die sich selbst hinterfragt haben, die geguckt haben, woran liegt, die einfach wieder den Hörer in die Hand genommen haben, die sich auf den nächsten Kunden konzentriert haben, auf Dauer erfolgreich unterwegs waren und auch in ihrem Job zufrieden angekommen waren. Auch sie hatten eine gewisse Beharrlichkeit, ein gewisses Dranbleiben gehabt. Das habe ich immer wieder beobachtet. Beides sagt oft nichts über die Qualität am Anfang aus. Natürlich gibt es begabte Menschen. Ich glaube auch, dass man in seiner Begabung sein soll. Die ist völlig unterschiedlich. Aber es gibt Situationen, wo der Ausgang gleich ist und trotzdem man nicht unbedingt Durchstarter hat, sondern Leute einfach dranblieben. Wir haben ja manchmal das Gefühl, dass der eine irgendwie fromm, christlich super unterwegs ist, der ist toll gesegnet, steht irgendwie mit Gott in einer besonderen Gunst und fast alles, was demjenigen, was er anfasst, gelingt. Von einem Glaubensknaller zum nächsten, sage ich mal. Manche haben vielleicht so ein christliches Bild von uns. Ich stelle aber mal eine Frage und ich könnte auch gerne hinterher Leute sich bei mir beschweren. Welche Rolle spielt Dranbleiben und Beharrlichkeit in deinem und in meinem persönlichen Glaubensleben? Ich rede nicht vom großen Glauben, das haben wir letzte Mal sehr gut hier gehört von Uwe. Es geht mir darum, um dran zu bleiben. Es gibt in der Bibel eine Reihe von Begebenheiten, wo entweder Gott an Menschen dran blieb oder Menschen an Gott dran blieben. Und wir schauen uns einfach mal eine an. Ich habe mir eine ausgesucht, die steht in 1. Könige und da geht es um Elia. Der Elia war mit seinem Diener unterwegs und das Thema war, dass sie Regen brauchten. Und Elia betete für Regen. Und der saß also auf so einem Hügel und dann ging es anscheinend so einen Berg hoch und von da aus konnte man aufs Wasser sehen. Und nach einer Weile befahl er, also der Elia seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges und blick über das Meer. Und dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Elia, der Prophet, sitzt, was er da macht, schauen wir uns später an. Und der Diener geht los. Der konnte sich nicht in ein Auto setzen, auch auf kein E-Bike, der musste einen Berg hoch. Und er kommt da oben an und sagt, meldete, also hielt Ausschau, kam wieder zurück und meldete, kein Regen in Sicht. Doch Elia schickte ihn immer wieder, immer wieder. Geh sie nochmal nach. Und endlich beim 7. Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Himmel, aber sie ist nicht größer als eine Hand. Wenn man weiterliest, wurde diese Wolke größer und der ersehnte Regen kam. Es gibt verschiedene Geschichten in der Bibel. Es gibt auch die, wo das Volk Israel um Jericho ziehen mussten, um die Mauern. Da hat Gott gesagt, hey, ihr müsst 7-mal rumgehen und am letzten Tag sogar 7-mal da rumgehen. Hat ihnen noch ein paar andere Aufgaben gegeben. Sie mussten beharrlich und im Ausdauer um diese Stadt laufen. Und 7 ist ja eine göttliche, vollkommene Zahl. Es gibt 7 Tage in der Woche, in 7 Tagen war die Schöpfung, es gibt den 7-armigen Leuchter, es gibt 7-mal Blutbesprengung. Das könnte man jetzt eine ganze Litanei runtermachen, was die Zahl 7 zu bedeuten hat. Ich nehme die natürlich jetzt im übertragenen Sinne. Das muss uns klar sein, dass wenn wir jetzt 7-mal ein Gebet sprechen, ob das genauso passiert wie damals, wage ich etwas zu bezweifeln. Aber die Frage ist, was wäre passiert, wenn der Diener nach dem 6. Mal oder nach dem 5. Mal aufgehört hätte? Und der Elia gesagt hätte, ach, jetzt schicke ich den armen Knilch da schon wieder den Berg rauf und runter. Da ist garantiert auch nicht so warm, also kalt gewesen damals. Und er hat weitergemacht, er ist dran geblieben. Geduld, Beharrlichkeit, du musst dranbleiben. Wenn man sowas von hier oben hört, könnte man natürlich jetzt sagen, ja, jetzt ist ja irgendwie schwierig. Ne? Jetzt macht er ein bisschen Druck. Ich dachte immer, es ist alles so einfach. Und jetzt kommt sowas wie mit dranbleiben. Das sind ja nicht so Worte, die wir irgendwie heute regelmäßig hören. Fast Generation, sage ich mal, ist ja eigentlich so das Thema, es muss alles schnell gehen. Aber leider gibt es nicht immer die Fast Wunder. Und ich glaube, dass manche Gebetserhörung vielleicht sehr schnell geht, aber Gott ist viel mehr an unserem Herzen interessiert, um deine Einstellung interessiert, als um das große Wunder drumherum. Dein Herz ist ihm viel mehr wert. Jesus hat das übrigens selber damals gesagt, als seine Leute ihn aufforderten, mach doch Wunder. Und er hat viele Wunder getan, als er mit seinen Freunden unterwegs war. Es ging ihm um die Einstellung dahinter, um das Herz dahinter. Lass nicht zu, ist mein ein Satz, habe ich mal hier genommen. Lass nicht zu, dass ein Problem zwischen dich und Jesus kommt. Lass Jesus zwischen deine Probleme kommen. Ich habe in der Vorbereitung bei einem Schweizer Pastor ein sehr schönes Bild gefunden, was ich euch gern zeigen möchte. Das fängt hier an. Auf der linken, rechten Seite bist du, links ist Jesus. Du und dein Jesus. Er hätte eine Beziehung zusammen. Ich habe sie jetzt mal hier ein bisschen inniger dargestellt. Das müsst ihr selbst entscheiden. Und man ist so unterwegs. Du hast einen Glauben, dass sich etwas verändert, dass eine Situation verbessert wird. Ihr kennt euer Thema, das weiß ich nicht. Und was aber manchmal passiert, ist Folgendes. Auf einmal drängt sich ein kleines Problem in dein Leben, in deine Situation. Und es ist erstmal noch gar nicht so schlimm. Die Schwierigkeit ist allerdings, wenn sich dieses Problem ganz klein entwickelt und wir dem auch noch Raum geben. Dann beginnt nämlich Folgendes, dass dieses Problem sich ausbreitet und sich zwischen dir und Jesus stellt. Und das kann so weit gehen, dass eben dieses Problem sogar Jesus beiseite drängt und wir den Blick gar nicht mehr auf Jesus haben, sondern vielmehr auf dieses Problem. Und das wird auf einmal größer für uns gefühlt als unser Gott. Eigentlich wäre es ja so, ist ja auch nicht wirklich gut, aber man umarmt das Problem, man ist mit seinem Problem unterwegs und Jesus kommt in dieses Problem dazwischen. Fände ich, ist der bessere Weg, aber der ist nicht immer einfach. Und Jesus beginnt sich zwischen dich und das Problem zu stellen. Dafür müssen wir ihm aber Raum geben und müssen uns etwas zurückziehen und einen anderen Blickwinkel bekommen. Und dass Jesus immer mehr da reinkommt und wir wieder in dieser Beziehung mit ihm sind. Das Problem ist deswegen nicht weg. Das muss ich ganz klar sagen. Aber mir geht es um dieses Bild, was wir da haben wollen. Nicht deine Erlebnisse oder deine Zweifel, weil es ist normal, wer glaubt, der zweifelt auch zwischendurch. Aber nicht zulassen, dass Zweifel, Ungeduld, Bitterkeit, was auch immer, ein ganz einfaches Problem, sich zwischen uns und Jesus stellen. Lass Jesus an die Stelle von dem Problem kommen. Ich möchte einen kleinen Einschub machen zum Thema Beharrlichkeit. Wo Beharrlichkeit steht, so ist das bei mir manchmal schon in meinem Leben, findet man manchmal eine Lücke. Schon mal ist es leer, es ist Funkstille zwischen dir und Gott. Und es passiert irgendwie nichts. Du betest, du hast eine stille Zeit oder hast andere Begebenheiten mit Gott, aber du hast das Gefühl, es passiert gerade nichts. Und ich kenne das selbst, man hat auf einmal viele Fragen, fühlt sich irgendwo geborgen, aber es geht nicht weiter. Die Situation verändert sich nicht. Und ich stelle einfach mal so ein paar Überlegungen in den Raum. Vielleicht möchte Gott, war das bei mir damals, meine Aufmerksamkeit haben. Dass ich über etwas nachdenke, was in meinem Leben gerade dran ist. Vielleicht ist es besser, manchmal etwas ruhig bei uns. Vielleicht möchte er aber auch einen Hunger wecken. Und wo wir gerade diese Bilder gesehen haben von dem Problem, überleg mal, wie wir das benennen können. Das kann eine Krankheit sein, das kann aber auch Bitterkeit sein, das kann Verletzung sein, das kann Enttäuschung sein, das können Zweifel sein, es gibt ganz viel. Aber die Frage ist, wenn wir dieses Wort wegtauschen gegen Vertrauen. Zu sagen, hey Gott, ich fordere nicht mehr. Ich werde zu einer empfangenden Person. Ich stehe mit leeren Händen vor dir und nehme mich etwas zurück und möchte erwarten, was du machen kannst. Ich habe vielleicht nicht immer ein Recht darauf, dass die Situation sich ändert, aber die Frage ist, Gott, was kannst du aus dieser Situation machen? Und ein Beispiel dafür habe ich noch gefunden, das ist ein Text aus 5. Mose, da geht es um das Volk Israel. Da sagt, da steht, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis hierhin nichts gewusst habt. So wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Gott hat damals dieses Manna erfunden, das kannte kein Mensch. Die waren am Rumnörgeln, hatten Hunger, aber sie hatten keine Idee, was Gott machen würde. Und Gott hat etwas gemacht, was gar nicht bekannt war. Und vielleicht ist es in unseren Situationen schon mal so, dass wir das Problem von 1000 Seiten beleuchten, aber wir kommen dort nicht weiter. Und vielleicht wünscht sich Gott einfach Verbundenheit mit dir. Einen stillen Moment, einfach eine Einladung neu anzunehmen. Und im Hintergrund, mach in deinem Leben keinen Punkt, wo Gott vielleicht ein Komma gemacht hat. Ein Punkt ist ja ein Ende eines Satzes und beim Komma geht es eigentlich weiter. Und da habe ich eine Stelle gefunden, von Lazarus. Lazarus war ein Freund von Jesus. Und man muss die Geschichte mal lesen, die steht in Johannes 11, Johannes 11. Und dieser Lazarus war krank und Jesus war in einer anderen Stadt. Und dann kriegte er Nachricht davon, dass er krank wäre und sollte doch zurückkommen, weil er heilen konnte. Aber er kam nicht zurück. Ist ganz interessant zu lesen, warum und wieso. Und als Jesus dann zurückging, war Lazarus bereits tot. Und wir lesen das, da kam Maria, das ist die Schwester, Martha, das ist die Schwester von dem gestorbenen Lazarus. Die kam also zu Jesus und sagte, hey, Herr, sagte die Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das sind eigentlich zwei Sätze, aber mit einem Aber verbunden. Für Martha war mit dem ersten Satz noch nicht Schluss. Sie macht gedanklich ein Komma und sagt, aber. In einer anderen Übersetzung steht entweder doch oder und. Für Martha war die Situation klar, aber sie glaubte, es gibt ein Aber. Sie sagt, hey Gott, wenn Dinge tot sind oder unmöglich sind, es gibt immer noch ein Aber. Gott ist mit seiner Allmacht da. Er kann Unmögliches möglich machen. Für Gott gibt es keine Limits, für Gott gibt es keine Beschränkung, keine Ideenarmut. Er kann immer mehr machen. Gott kann aus toten Dingen etwas Gutes machen, aus Herausforderungen etwas Gutes machen. Und meine Frage, was ist zurzeit tot in deinem Leben? Welche Gebete hast du an Gott in deinem Leben, die letzten Jahre nicht erhört wurden? Lazarus war hier schon 4 Tage tot. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich habe das erlebt, wie das ist, wenn jemand stirbt aus deinem direkten Umfeld, was dann so in dir los ist. Da ist Trauer, da ist Verzweiflung, da muss viel zu planen, eine Beerdigung. Und das ist ein hochemotionaler Moment. Und wie geht das Leben weiter ohne Lazarus? Damals waren Männer die Versorger. Da stellte sich die Martha, denke ich, 1000 Fragen. Und ich weiß, in der Situation, wo ich selbst vor 5 Jahren war, das ist echt ein sehr, sehr krasses Erlebnis. Und die Martha, die ja wir eh aus der Geschichte kennen, das ist die Frau, die schon mal rumjammert. Ne? Die Maria, die Schwester, sitzt immer brav bei Jesus und die Martha war die arbeitet und rumjammert. So haben wir schon mal das Bild, aber es ist völlig falsch. Denn ich finde, was die Martha hier macht, ist extrem krass. Auch wenn etwas tot ist, wenn alle jammern, wenn alle weinen, kommt das Hammer-Glaubensbekenntnis einer Frau, die sagt, ja, aber. Doch jetzt weiß ich. Oder auch jetzt weiß ich. Sie machte nicht einen Punkt, sie machte ein Komma. Und in dem Text gibt es 2 Ebenen. Sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärest, wäre mein Bruder nicht tot. Ich nenne das mal einen vorbeugenden Glauben. Das machen wir auch so, oder? Also ich bete, Herr, bewahre meine Frau, meine Söhne, bewahre mich beim Mopedfahren. Ihr kennt eure Themen, eure Jobs, eure Firmen, ein ganz normaler Glauben, wo wir darum bitten, dass Gott uns bewahrt und dass Gott, weil er ist ja da, hat er versprochen. Jesus ist da. Früher war er als Mensch immer nur einem Ort zugegen, aber wir glauben, dass Jesus in unserem Leben vorhanden ist. Und sie sagt, das wäre nicht passiert, wenn du da gewesen wärst. Übrigens ist hier nicht ganz klar, ob man das jetzt tadeln sieht. Wir Deutsche hören sehr auf dem kulturell tadelnden Ohr. Wenn du da gewesen wärst, wäre es nicht passiert. Es kann aber auch sein, dass sie einfach nur ihr Wahnsinnsvertrauen in Jesus ausdrückt, weil sie davon überzeugt wäre, dass er auch in dieser Situation heilen konnte. Aber die theologische Frage, die sich ja stellt, ist in unserem Leben, wenn wir glauben, dass Gott da ist und es passiert etwas, ja, war denn der Unglaube? War denn da Sünde? So kriegte ich das früher beigebracht. Überprüf mal dein Leben. Aber wie ist das denn heute mit mir und mit dir? Also ich kann mich an Situationen erinnern, 2 will ich euch kurz erzählen. Als wir in diese Kirche zogen, von der anderen Gemeinde, sind eine ganze Reihe Leute nicht mitgekommen, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir sind etwas größer losgezogen und klein hier angekommen. Und dann stellte man sich Fragen, ja, haben wir denn nicht genug gebetet? Als meine Kinder krank wurden und sie nicht gesund wurden, wir haben um Heilung gebetet. Ja, habe ich denn nicht genug gebetet? Ich will mal etwas zynisch werden. Wenn jemand wirklich ernsthaft krank ist und hier sitzt eine Reihe Leute, wir doch alles krank sind, wo es manchmal um Leben und Tod geht, da geben wir doch alles. Da kann ich doch nicht sagen, hier habe ich jetzt vielleicht ein falsches Wort drin gehabt oder war ich nicht ganz sauber. Das ist eine Wahnsinnsspannung in unserem Glaubenleben, wo es auch nicht einfache Antworten drauf gibt. Für mich eine der größten Spannungen. Jesus ist da und trotzdem passieren Dinge. Als mein zweiter Sohn zur Schule ging, ich fahre die morgen zur Schule, und weil es zu weit zum Laufen. Ich musste früher oft laufen, aber jetzt ist das ja alles ein bisschen entspannter. Und wir fahren sie bis an die Schule ran, da gibt es einen Parkplatz. Und ich kann mich noch genau erinnern, als der Kleinere in die Schule kam, wie er mit seinem Größeren, also der Rucksack größer als das Kind, ne? Ich habe noch so ein Bild sogar, wie die beiden losgingen. Das waren die letzten 300 Meter, wo ich keine Kontrolle mehr drüber habe. Ich stand dort mit einem, ich sag mal, Träne im Auge. Ich musste sie loslassen. Die mussten noch nicht mal die Straßenseite wechseln. Und ich bin wirklich kein Helikopterpapa. Aber da gab es eine Stelle, wo bei einer Firma immer LKWs raus und reinfahren. Ich musste sie loslassen für 400 oder 300 Meter. Ich konnte nur noch sagen, Herr, bewahre sie auf diesem Weg. Das ist vorbeugender Glaube und der ist oft auch sehr stark. Aber es ist eine riesige Spannung, was ist, wenn auf einmal doch der Unfall kommt, die Krankheit kommt, die Kündigung kommt, was auch immer. In dieser Spannung leben wir. Aber die Martha hatte eine zweite Art des Glaubens. Auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Ich nenne das mal Auferstehungsglaube. Obwohl ich persönlich glaube, das kann man auch aus dem Text entnehmen, dass sie nicht davon überzeugt war, dass Jesus wirklich ihren Bruder wieder lebendig macht. Das kann man in Vers, ich glaube, 39 sehen. Da gehen sie gemeinsam an das Grab und die sagt, ey Jesus, du kannst da nicht reingehen, der stinkt schon. 4 Tage, das ist warm da unten. Von daher glaube ich aber, dass sie die Einstellung hatte, dass Gott durch seine Gebete auch von diesem traurigen Ergebnis irgendetwas Gutes hervorbringen kann. Dass das, ich übertrage das jetzt auf uns, was wir vielleicht schon lange weggelegt haben, was immer noch in uns arbeitet, was wir vielleicht irgendwie einfach akzeptiert haben, vielleicht neu beginnen, wieder mit Gott ins Gespräch zu kommen. Mit dem Wissen, dass er doch irgendwie an sein Ziel kommt. Wisst ihr, mir fällt das manchmal echt schwer, dieses Vertrauen wie Martha zu haben. Letzte Woche haben wir von diesem kleinen Glauben gehört und ich glaube, es reicht auch ein kleiner Glaube. Aber ich glaube auch, dass es dranbleiben hilft. Ich glaube, dass wir keine Glaubenshelden sein müssen, aber wir können trotzdem durch unsere Gebete und durch unsere Einstellung Gottes Arm in Bewegung bringen. Das ist nämlich mein letzter Punkt. Ich springe zurück zu Elia. Das ist jetzt ein Vers, bevor der Diener losging nach dem Regengucken. Der Elia kniete und verbarg sein Gesicht zwischen den Knien und betete zu Gott. Er ist nicht selbst losgelaufen, sondern er hat sich hingesetzt und in diesem Gott geruht. Und er hat versucht, das Ganze aus einer Verheißungssicht zu sehen. Und die Frage ist für mich, wenn wir verheißungsorientiert beten können und wollen, ist immer noch die Frage, wann passiert denn und passiert da überhaupt diese Erhöhung, die wir brauchen, dieses Wunder, was wir brauchen, diese Klarheit für eine Entscheidung in einer Unsicherheit. Ich persönlich glaube grundsätzlich an die Allmacht Gottes und dass Gott das letztendlich entscheidet. Aber ich glaube, wie ich das gerade gesagt habe, dass wir seinen Arm bewegen können, Ort und Zeit trotzdem bei ihm sind. Und ich bin überzeugt, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut, indem er entweder unsere Situation ändert, das wünschen wir uns oft, oder aber unseren Blickwinkel ändert, wie wir das in dem Bild gesehen haben, wo er zwischen uns und dem Problem steht. In der Bibel gibt es mehrere Begriffe, auf zwei gehe ich ein, zum Thema Zeit. Und zwar im Grundtext gibt es eine Reihe zum Thema Zeit, aber eins ist Chronos. Und Chronos bedeutet so der Ablauf von Zeit, von Tage, von Stunden, einfach von einem Zeitabschnitt. Und das ist ja so typisch deutsch, ne? Wenn ich das Bild so sehe. Wir glauben, ich habe das viele Jahre geglaubt, ich mache meine Schule, Ausbildung, Studium, heute geht man nochmal ins Ausland, dann kriegt man einen Job, dann kriegt man eine Freundin, die wird zur Ehefrau, es kommt eine Wohnung, ein Haus dazu, es kommen die Kinder dazu und hey, wir sitzen später ganz entspannt in unserem Stuhl und genießen unsere Rente. Das ist ja so ein bisschen das deutsche Bild. Ja? In der jetzigen Generation ändert sich das ein wenig, aber in der Generation meiner Eltern war das drin. Und ich habe das auch noch ein bisschen vermittelt bekommen und habe tatsächlich bis Mitte 30 auch daran geglaubt. Und wenn man nicht weiterkommt, Kronos, Wunder 1, Gebetserhöhung 2, Hauptsache der Weg bleibt so. Und irgendwann kommen wir am Ziel und alles wird gut. Typisch deutscher, ich sag mal, deutsche Kultur. Ja? Ich persönlich würde jetzt sagen, sieht irgendwie nicht so spannend aus, aber so denken wir manchmal. Und das andere Wort ist Kairos. Und Kairos ist eigentlich ein göttlicher Moment, ein bestimmter Moment, wo Gott eine besondere Begebenheit nutzt, eine Gelegenheit nutzt, in einem besonderen Moment. Er kann zu dir sprechen, er kann etwas jemand anders durch dich sprechen, es kann im Lobpreis passieren, es kann wirklich das erwartete, erhörte Gebet werden, auf das wir uns schon lange sehen. Aber so ist die Realität. Und dieses Kairos, das kommt nicht, wenn wir es vielleicht gerade da haben wollen, sondern es geht bergauf. Es geht bergab. Es kommt ein Tal der Tränen. Es kommen Unsicherheiten. Manchmal ganz klein in dein Leben, wie das Bild mit dem Problem, und manchmal kommt das wie die Schelle, wie die Kelle. Und die Frage ist, dieses Auf und Nieder in unseren Lebenszyklen, dieses Kairos-Moment, dass wir Gott einfach da immer wieder dran erinnern, uns hilft, dass wir offen dafür sind, dass wir den richtigen Blick haben, dass er uns diese Momente schenken kann. Mach in deinem Leben keinen Punkt, wo Gott ein Komma gemacht hat. Ich möchte jetzt zum Schluss dich einfach herausfordern. Wenn du Christ bist und schon lange mit Gott unterwegs bist, Jesus in deinem Leben angenommen hast, überlege dir, wo du vielleicht einen Punkt gesetzt hast. Man muss natürlich ein bisschen entscheiden, das glaube ich schon mal gesagt. Ich habe zum Beispiel bei meiner Körpergröße von 1,71 einen Punkt gesetzt. Ja? Ich fange jetzt nicht mehr an zu beten und noch zu glauben, weil ich gerne größeres Motorrad fahren würde, wäre 1,82 gut. Ja? Darum geht es mir nicht. Aber es geht um die Themen in unserem Leben, die tief drinstecken. Ich sprach mit einer Frau vor ein paar Wochen, die hat auch zwei Kinder und die haben auch eine chronische Erkrankung. Und das war sehr interessant. Die sagte mir, eine Zeit lang habe ich diese, wohl die Kinder gut damit leben können, aber es ist natürlich ein Stressfaktor für die Familie. Und ich sage das echt mit Demut, weil hier Leute sitzen mit ganz anderen Situationen. Aber in dieser chronischen Krankheitssituation der Kinder fing irgendwann eine Verbitterung an. Und diese Verbitterung ging immer weiter. Und irgendwann hat diese Frau entschieden und gesagt, ich möchte mich dagegen entscheiden. Ich möchte mich dagegen entscheiden, dass ich aufgrund dieser Situation bitter geworden bin. Die Situation der Krankheit ist nicht weg, aber der Blickwinkel ist ein völlig anderer geworden. Und das hat mich sehr berührt und auch irgendwie Mut gemacht und zeigt wieder, wie Gott in dieses Leben eingreifen konnte. Bei anderen ist es die Situation, wo wirklich etwas passiert, was wir gar nicht erwarten können. Und das wünsche ich mir oft. Wenn du noch nicht diesen Jesus kennst, noch nicht so von ihm überzeugt bist, dann möchte ich dich herausfordern, such nach ihm, frag nach ihm, forsche nach ihm. Sprich mit Menschen, die dir vielleicht helfen können. Das können hier Leute aus dieser Gemeinde sein, das können Leute in deiner Familie sein. Du kannst auch gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder dir jemanden ansprechen. Aber es ist so wichtig, dass dieser Jesus in deinem Leben Raum gewinnt. Wir haben hier nachher noch die Möglichkeit, auch zusammen zu beten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte dahin, weil ich einen Moment habe, eine Situation habe, da möchte ich einfach wieder neu Mut schöpfen. Möchte ich dich jetzt schon einladen, gleich rüben ins Gemeindehaus zu gehen. Da können wir etwas im geschützten Rahmen sein. Und lass uns die Sachen einfach vor Gott bringen. Ich möchte jetzt beten zum Abschluss. Danach hören wir noch ein Lied gemeinsam. Dann werde ich euch noch kurz etwas vorstellen, in welcher Situation wir als K3 sind, wo wir auch Kairos-Momente brauchen, wo wir einfach einen langen Atem brauchen und wo wir Ausdauer brauchen. Und ich möchte euch damit reinnehmen, dass ihr das mitkriegt, dass ihr wisst, worum es da geht. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du ein Gott bist, der sich unsere Probleme annimmt, der sich zwischen unsere Situationen stellt, der uns aufbauen möchte, der uns gut für uns Gutes möchte. Aber das Leben um uns herum ist oft schwierig und wir verstehen manche Dinge nicht. Wir können das oft nicht einordnen. Wir haben so einen vorbeugenden Glauben und trotzdem sind Situationen in unserem Leben, die können wir nicht einsortieren. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, diese einzusortieren. Dass du uns hilfst, den Blickwinkel immer wieder auf dich zu richten, auf dich auszurichten. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns hilfst, manche Probleme wirklich wegzunehmen, wo wir nicht weiterkommen, die uns belasten, die uns krank machen, die Entscheidung, die wir vielleicht brauchen. Ich möchte das wirklich verheißungsvoll beten, Herr, dass du uns da hilfst und an unserer Einstellung begleitest und wir Schritt für Schritt immer wieder neuen Vertrauen auf dich haben. Wir haben uns letzte Woche so super gehört, dass wir einen riesigen Gott haben und gar nicht so einen großen Glauben brauchen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir in unserem kleinen Glauben den Mut haben, immer wieder zu dir zu kommen. Dass wir den Mut haben, das Vertrauen haben, immer wieder auf dich zu setzen. Bitte hilf uns dabei. Amen.